Der Autor Rory Vaden hat geschrieben, zu sagen, ich bin zu beschäftigt, ist die Erwachsenenversion des Satzes, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, damit könnte er zumindest hin und wieder recht haben. Ich vermute jedenfalls, dass jeder von uns irgendwann in seinem Leben schon mal diese Ausrede benutzt hat. So Aussagen wie, ich kann diese Woche nicht mit meinem Ehepartner essen gehen, weil ich zu beschäftigt bin. Oder ich kann meinem Kind heute keine Geschichte vorlesen, weil ich zu beschäftigt bin. Ich kann keinen Sport machen, weil ich zu beschäftigt bin. Ich kann die Hausarbeit nicht machen, weil ich zu beschäftigt bin. Ich kann mich nicht gesund ernähren, weil ich zu beschäftigt bin. Ich kann heute nicht beten, weil ich zu beschäftigt bin. Und ich kann nicht jede Woche in den Gottesdienst oder zum Hauskreis oder zur Bibelstunde gehen, weil ich zu beschäftigt bin. Kennt ihr solche Aussagen? Ich sehe es nicken. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass wir allgemein zu geschäftig und zu ruhelos sind. Und dass wir daran was ändern sollten. Aber leider sind wir meistens auch einfach viel zu beschäftigt, um was daran zu ändern. Und viel zu beschäftigt, um die nötigen Veränderungen vorzunehmen. Und so sind wir zu einer Gesellschaft geworden, die eher aus menschlichen Aktivisten als aus menschlichen Wesen besteht. Aber das ist ganz bestimmt nicht das, wie sich Gott unser Leben vorgestellt hat. Er möchte nicht, dass wir an unserer Geschäftigkeit und an unserer Ruhelosigkeit zugrunde gehen. Nur was können wir ändern, um mit diesem Problem fertig zu werden? Natürlich findet man dazu ganz viele unterschiedliche Ratschläge. Manche Leute meinen, man müsse einfach nur einen gescheiten Terminkalender führen. Das kann schon manchmal helfen. Andere meinen, man solle halt keine Termine mehr annehmen. Das kann auch manchmal helfen. Und wieder andere meinen, man solle sich einfach einreden, nicht zu beschäftigt zu sein. Ob das hilft, weiß ich nicht. Aber all diese Vorschläge haben eins gemeinsam. Sie befassen sich nur mit den Symptomen und sie kommen nicht zum Kern des Problems und bieten daher auch keine dauerhafte Lösung. Aber es gibt ein wirksames, dauerhaftes Gegenmittel gegen das Problem unserer Geschäftigkeit. Eine gottgegebene Medizin gegen unsere Ruhelosigkeit. Und da wir in meiner Schafliedpredigtreihe Psalm 23 studieren, habt ihr wahrscheinlich schon herausgefunden, wo wir diese Arznei finden können. Letztes Mal haben wir uns Psalm 23, Vers 1 angesehen. Und ihr habt ihn hoffentlich auswendig gelernt. Ich frage nachher. Psalm 23, Vers 1 war, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir haben festgestellt, dass Gott uns eine Medizin gegen unsere Sorgen gegeben hat. Denn wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche und muss mir deshalb keine Sorgen machen. Heute werden wir uns Vers 2 ansehen und dabei darüber nachdenken, welche Medizin uns Gott gegen unsere Ruhelosigkeit gegeben hat. Und das sehen wir, indem wir zunächst einmal überlegen, was Schafe brauchen. Und dazu lese ich einfach erstmal Psalm 23, Vers 2 vor. David schreibt dort, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Im Jahr 2016 waren Judith und ich im Urlaub auf Rhodos. Ich weiß nicht, was ihr über Rhodos wisst. Jedenfalls ist es so, dass Rhodos gemeinhin als Roseninsel gilt. Ihr könnt euch also sicherlich denken, welche Vorstellungen man da hat. Rosen, wohin das Auge blickt. Oder zumindest irgendwo mal ein paar Blumen oder sowas. Aber was gab's da auf Rhodos? Felsen, trockenen Boden, alles ziemlich karg. Okay, ich muss fair sein und ich muss dazu sagen, dass wir im Oktober da waren, also gerade nach den heißen Sommermonaten. Aber trotzdem, von Roseninsel war da nichts zu sehen. Und auch absolut keine günstige Umgebung für Schafe oder sowas. Aber nach ein paar Tagen sind wir mal an einen Ort im Landesinneren gefahren. Ein Ort, der Heptapitches heißt. Oder auf Deutsch sieben Quellen. Weil dort eben ein Bach fließt, der von sieben Quellen gespeist wird. Und ihr könnt euch den Kontrast kaum vorstellen. Plötzlich war alles um uns herum grün. Wunderschöne Natur. Bäume, Blüten, sogar freilaufende Pfauen. Es war einfach atemberaubend. Wunderschön. Und ein absoluter Gegensatz zu dem, was wir sonst so bisher von Rhodos kannten. Während wir von Rhodos bisher nur kargen Boden und Felsen gewohnt waren, fühlten wir uns plötzlich, als wären wir auf einer völlig anderen Insel. Mitten im wüsten Umfeld eine grüne Oase. Und ein bisschen ähnlich stelle ich mir das vor, was David hier in diesem Vers beschreibt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die grünen Auen und die frischen Gewässer aus Davids Beschreibung ein bisschen ähnlich aussahen. Oasen mit üppigem grünem Gras und stillem, erfrischendem Wasser. Und der Hirte kannte diese Stellen und er konnte seine Schafe dorthin führen. Und das musste der Hirte machen, damit seine Schafe dort zur Ruhe kommen konnten. Denn letztlich sind uns Schafe in Sachen Ruhelosigkeit relativ ähnlich. Wenn auch aus einem etwas anderen Grund. Von Natur aus sind Schafe sehr unruhig und leicht zu erschrecken, sodass es ihnen schwerfällt, sich niederzulassen und von ihrer Geschäftigkeit auszuruhen. Schafe geraten so schnell in Panik, dass selbst ein Hase, der hinter einem Busch hervorschaut, eine ganze Herde erschrecken kann. Und daher ist es für Schafe extrem schwer, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, auszuspannen, sich hinzulegen. Genauso wie für uns geschäftige Menschen auch. Aber damit sich Schafe gut entwickeln können, brauchen sie einen Ort, an dem sie sich schnell satt fressen, sich dann ruhig hinlegen, ausruhen und in Ruhe wiederkäuen können. Sie brauchen Ruhe und Geborgenheit. Wenn sie solche Bedingungen vorfinden, dann können sie gut gedeihen. Ängstliche und hungrige Schafe dagegen sind ständig auf den Beinen. Sie suchen nach grünen Weiden und halten Ausschau nach Gefahren, wodurch sie letztlich gar nicht wirklich zum Fressen kommen und sich dementsprechend auch nicht entwickeln können. Sie brauchen Ruhe. Damit Schafe den Frieden finden, der ihre natürliche Neigung zur Ruhelosigkeit überwindet, brauchen sie einen Hirten, der für sie sorgt. Er muss sorgfältig die Weide aussuchen, um sicherzustellen, dass die Schafe genug zu fressen haben. Und er muss für eine Umgebung sorgen, in der sich die scheuen Tiere sicher fühlen, damit sie sich hinlegen und sich ausruhen können. Erst die Anwesenheit des Hirten ermöglicht es den Schafen, den nötigen Frieden zu erfahren und die Ruhe zu bekommen, die sie brauchen. So ist das bei Schafen. Und wie ist es bei Menschen? Was brauchen wir, damit wir zur Ruhe kommen können? Wir leben unser geschäftiges Leben inmitten einer Welt, die größtenteils öde und karg ist. Und meistens sind wir zu sehr damit beschäftigt, nach grüneren Weiden und nach stilleren Gewässern zu suchen. Wir sind damit so beschäftigt, dass wir uns nicht einfach niederlassen und das genießen können, was uns der Hirte zur Verfügung stellt. Dabei will er uns den nötigen Frieden und die Ruhe schenken, die wir brauchen. Und deshalb hat Gott uns die Medizin gegen unsere Ruhelosigkeit gegeben. Und wir finden sie eben in Psalm 23, Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ich wiederhole den Vers so oft, damit ihr den auswendig lernt, ne? Merkt das schon. Die grüne Aue, sie beschreibt Nahrung und Überfluss. Beim frischen Wasser dagegen nutzt David ein Wort, das auf Ruhe und Sicherheit hinweist. Und unser Hirte ist es, der uns das bietet. Er führt uns dorthin und er weidet uns dort. Denn wenn Jesus mein Hirte ist, dann kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Aber das Ausruhen in der Gegenwart des Hirten, das ist nichts, was für uns selbstverständlich ist. Also, wie können wir in Gottes Gegenwart ruhen? Wie können wir zur Ruhe kommen? Das Erste, was wir dabei lernen müssen, ist, verwechsel nicht deine Arbeit mit deinem Wert. Das ist ganz wichtig. Verwechsle nicht deine Arbeit mit deinem Wert. Das klingt vielleicht einfach, aber es fällt uns trotzdem immer wieder sehr schwer. Hat dich schon mal jemand gefragt, wie es dir geht? Und du hast sowas geantwortet wie mir geht's gut, aber ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Wahrscheinlich haben wir das alle schon mal gedacht oder gesagt. Ich auch. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, was diese Art von Antwort eigentlich vermittelt. Denn wenn das Erste ist, wenn das Erste ist, was mir einfällt, dann bedeutet das, dass ich wirklich zu beschäftigt bin, dass ich wirklich zu viel zu tun habe, dass ich wirklich nicht zur Ruhe komme. Und es bedeutet vielleicht auch, dass ich meinen Wert in meiner Arbeit sehe. Denn letztlich vermittelt eine solche Aussage den anderen Leuten schnell, dass meine Ruhelosigkeit eine gute Sache ist und dass sie davon beeindruckt sein sollten, dass ich so beschäftigt bin. Denn das ist es ja, was mich ausmacht. Das kann sogar in der Gemeinde passieren. Das würde wahrscheinlich keiner von uns öffentlich zugeben und vielleicht merken wir es auch selbst gar nicht. Aber es gibt es auch in Gemeinden. Letztlich neigen wir doch viel zu oft zu diesem falschen Denken. Zu schnell denken wir nämlich, dass Gott zufriedener mit uns ist, wenn wir mehr für ihn tun. Je mehr Dienste ich übernehme, desto zufriedener ist Gott mit mir. Je mehr Bibelstunden ich besuche, desto zufriedener ist Gott mit mir. Je mehr Zeit ich in der Gemeinde verbringe, desto zufriedener ist Gott mit mir. Und je zufriedener Gott mit mir ist, desto wertvoller bin ich. Oder? Aber das stimmt nicht. Und das wissen wir. Eigentlich. Und dennoch kommen wir immer wieder schnell an diesen Punkt. An den Punkt, dass dieser Gedanke in uns aufkommt und dass wir uns auch noch entsprechend verhalten. Aber es gibt Wichtigeres als unsere Arbeit. Und es gibt Wichtigeres als die Dienste, die wir für Gott machen. Das klingt komisch, aber es ist so. Ich denke, die meisten von euch werden die Begebenheit aus Lukas 10 kennen. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Lukas schreibt dort, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen. Das widerspricht so ein bisschen unserer Auffassung. Ne? Manchmal kommen wir tatsächlich in die Versuchung, uns unseren Wert in Gottes Augen und auch den Wert in den Augen anderer Menschen durch unsere Geschäftigkeit, durch Aktionismus, durch Ruhelosigkeit verdienen zu wollen. Aber das geht nicht. Es geht nicht. Denn es gibt etwas viel, viel Wichtigeres. Wenn wir uns die Beziehung zwischen einem guten Hirten und seinen Schafen ansehen, dann wird klar, dass unser Wert nicht von unserem Dienst abhängt. Der Hirte sucht seinen Schafen keine grünen Weiden und führt sie nicht an stille Wasser und macht es ihnen nicht bequem, weil sie alles tun, um seine liebevolle Fürsorge zu verdienen. Nein, er kümmert sich um sie, einfach weil er sie gekauft hat und sie ihm gehören. Er kümmert sich nicht um seine Schafe, weil sie so lieb zu ihm wären, sondern er kümmert sich um sie, weil sie ihm gehören. Natürlich sind dabei einige Schafe pflegeleichter als andere, genauso wie bei Menschen auch. Aber der gute Hirte liebt alle seine Schafe gleichermaßen. Und es gibt nichts, was die Schafe tun können, damit der Hirte sie mehr oder weniger liebt. Was unseren Wert dagegen angeht. Das, was unseren Wert tatsächlich ausmacht, das ist etwas ganz anderes. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns Menschen in seinem Bild erschaffen. Das ist es, worauf unser Wert grundsätzlich gegründet ist. Und das ist etwas, was du dir nicht verdienen kannst, sondern etwas, was Gott gemacht hat. Aber da ist ja noch mehr. Ihr alle kennt hoffentlich Johannes 3, Vers 16, wo Jesus sagt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt uns. Und damit ist es Gottes Liebe, die uns unseren Wert gibt. Unabhängig davon, was wir für ihn tun. Er liebt uns. So sehr, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Und dann lesen wir in Johannes 1, Vers 12 sogar noch: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind von Gott geliebt und Gott selbst hat uns zu seinen Kindern gemacht. Das gibt uns unseren Wert. Nicht unsere Arbeit, nicht unser Dienst, sondern unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Das ist es, worauf es ankommt. Und wir können uns erst in der Gegenwart unseres Hirten ausruhen, wenn wir das verstanden haben. Wenn wir verstanden haben, dass wir unseren Wert nicht durch unsere Arbeit oder unseren Dienst erhalten, sondern dass wir in Gottes Augen bereits unglaublich wertvoll sind und dass er einfach nur Zeit mit uns verbringen möchte. Denn der Herr ist mein Hirte und weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. So wertvoll bin ich für ihn. Und du auch. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Und der erste Schritt dahin ist, dafür zu sorgen, dass ich meine Arbeit nicht mit meinem Wert verwechsel. Wenn ich das verstanden habe, oder wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir es lernen, Gottes Rhythmus von Arbeit und Ruhe zu akzeptieren, um echte Ruhe zu finden. Gott hat bei der Schöpfung einen solchen Rhythmus eingeführt. Und zwar nicht ohne Grund. Er hat Tag und Nacht eingeführt, damit wir nachts zur Ruhe kommen und uns erholen können. Damit wir nachts schlafen können und das nicht sonntagmorgens im Gottesdienst machen müssen. Damit wir nachts entspannen können und tagsüber arbeiten oder sonstiges machen können. Dafür hat Gott Tag und Nacht geschaffen, damit wir zur Ruhe kommen können. Und er selbst arbeitete bei der Schöpfung 6 Tage lang und dann ruhte er. Nicht, weil er nach 6 harten Arbeitstagen müde und kraftlos war. Nein, er tat es, weil er unser Bedürfnis nach Zeiten der Ruhe und Erfrischung kennt. Und weil er dieses Muster in seiner Schöpfung etablieren wollte. Leider ist unser Leben oft so geschäftig, dass wir diesem Muster nicht folgen. In dieser Hinsicht sind wir Schafen sehr ähnlich. Schafen, die der Hirte dazu bringen muss, sich auf den grünen Weiden niederzulegen, weil sie eben von Natur aus viel zu unruhig sind. In unserer Kultur werden Workaholics, also Arbeitssüchtige, oft wegen ihrer Arbeitsethik und ihrer Leistungsfähigkeit geschätzt und bewundert. Ein guter Mitarbeiter soll bereitwillig Überstunden machen und muss rund um die Uhr erreichbar sein, besonders in Zeiten des Homeoffice. Und dabei ist eine solche Einstellung für uns Menschen extrem schädlich, denn wir brauchen unsere Pausen. Wir brauchen Erholung. Wir müssen auch mal abschalten. Und letztlich kann eine solche Einstellung sogar ein Zeichen geistlicher Unreife sein. Lasst mich euch das kurz erklären. Einige von euch haben ja bereits Kinder großgezogen. Ich noch nicht, aber ich denke, wir anderen, wir können uns das zumindest so ein bisschen vorstellen. Zumindest ein Stück weit. Ich habe nämlich gehört, dass es dann und wann ziemlich anstrengend sein kann, ein Kind zu einem Nickerchen zu bewegen. Stimmt doch, oder? Kann mich da jemand bestätigen? Ja, es nicken ein paar Leute. Also es ist manchmal ziemlich schwierig, dafür zu sorgen, dass so ein Kind schläft. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wenn du müde bist und die Möglichkeit hast, ein Nickerchen zu machen, muss dich dann jemand davon überzeugen, dass du es tust? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Du machst das gerne. Und warum muss dich keiner dazu überreden? Weil du mittlerweile weißt, dass du ab und zu ein Nickerchen brauchst und dass es dir gut tut. Du bist nämlich mittlerweile gereift, also zumindest im Vergleich zu so einem Säugling. Wir sind reifer als ein Kleinkind und wir wissen, wir brauchen Schlaf. Und deshalb sind wir froh, wenn wir es dürfen. Je reifer wir werden, desto mehr erkennen wir nämlich die Notwendigkeit für Ruhe und Pausen. Und je mehr wir geistlich reifen, desto mehr erkennen wir, dass sich Gott etwas dabei gedacht hat, als er uns einen Ruhetag verordnet hat. Gleichzeitig offenbart es auch unser mangelndes Vertrauen in Gottes Versorgung, wenn wir es nicht schaffen, unsere Arbeit auch mal ruhen zu lassen. Einige Menschen haben nämlich das Gefühl, dass die Welt stehen bleiben würde, wenn sie mal kurz eine Pause machen. Einige Pastoren haben das Gefühl, ihre Gemeinde würde eingehen, wenn sie mal einen Tag nicht erreichbar sind. Wir benehmen uns manchmal so, als würden wir denken, Gott würde es ohne uns nicht schaffen, uns zu versorgen und die Welt am Laufen zu halten. Und ich kann mich da nicht rausnehmen. Mir geht's auch manchmal so. Aber das ist falsch. Das ist absolut falsch. Gott will von uns, dass wir hin und wieder eine Pause machen. Und er kriegt das schon hin, die Welt mal laufen zu lassen, ohne dass wir mithelfen. Denn wenn wir zu beschäftigt sind, auch mal frei zu machen, dann sagen wir in Wirklichkeit, dass Gott nicht in der Lage ist, uns zu versorgen. Wir sagen damit, ich muss all diese zusätzliche Zeit arbeiten, weil Gott mir nicht das geben kann, was ich brauche. Jetzt versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Das ist jetzt ganz knifflig. Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass eure Arbeit nichts wert wäre. Und ich will damit auch nicht sagen, dass ihr einfach nichts mehr zu machen braucht. Nicht umsonst hat Gott in 2. Mose 20, Vers 9 geschrieben oder gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Wir sollen arbeiten. Das macht Gott in der Bibel sehr deutlich. Deshalb gibt es ja auch so Verse wie 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wo Paulus schreibt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Sehr deutlich. Ich esse gerne, also arbeite ich auch mal dafür, damit ich essen kann. Oder meinetwegen 1. Timotheus 5, Vers 8, wo Paulus schreibt, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Es gehört dazu, dass wir unsere Arbeit verrichten. Wir sollen unseren Mitmenschen dienen. Wir sollen Gott dienen und wir sollen unsere Familie versorgen und unsere Aufgaben zu Hause nicht vernachlässigen. Sonst sind wir schlimmer als Heiden. Und ich will nicht schlimmer sein als ein Heide. Genau wie Gott ja in 2. Mose 20, Vers 9 gesagt hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber genauso wenig dürfen wir vergessen, dass es auch 2. Mose 20, Vers 10 gibt, den Vers danach. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Gott hat dieses Gebot nicht gegeben, um uns zu quälen und uns den Spaß an der Arbeit zu verderben. Wir sollen ausruhen, weil wir das brauchen, auch in stressigen Zeiten. Das sehen wir in 2. Mose 34, Vers 21. Da heißt es sogar, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tage sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Das heißt, selbst dann, wenn uns die Arbeit bis zum Hals steht, brauchen wir Ruhe und Erholung. Die Zeit des Pflügens und des Erntens, das ist in einer landwirtschaftlichen Kultur das, wo der meiste Stress ist. Ich kenne das noch von meiner Oma. Da ist man eigentlich von morgens bis abends dran. Und eigentlich die ganze Woche durch. Aber selbst dann brauchen wir Ruhe. Und selbst dann sollen wir unseren Ruhetag nehmen. Und wir, die wir nicht in einer landwirtschaftlichen Kultur leben, auch wir haben manchmal so viel Stress, dass wir uns einreden, es würde nicht gehen. Aber auch dann brauchen wir Ruhe und Erholung. Oder vielleicht gerade dann. Übrigens bezieht sich das nicht zwingend nur auf den einen Tag in der Woche. Auch unter der Woche, an jedem einzelnen Tag, ist es sinnvoll, mal innezuhalten, abzuschalten und auszuruhen. Wie ist das bei dir? Hast du einen Ruhetag in deiner Woche? Einen Tag, den du zum Abschalten und Ausruhen verwendest? Einen Tag, an dem du von deiner Geschäftigkeit ausruhst und Zeit für Gott hast? Und nimmst du dir auch unter der Woche immer wieder eine kleine Auszeit von deinem Arbeitsalltag, um ein bisschen Zeit mit deinem Hirten zu verbringen? Wie gesagt, dabei geht es nicht darum, uns zu quälen. Wir brauchen Ruhe und Erholung. Und Gott möchte, dass wir sie bei ihm finden. Und wenn es schon darum geht, Ruhe und Erholung bei Gott zu finden, dann möchte ich dich auch fragen, gibst du den unterschiedlichen Gemeindeveranstaltungen, bei denen du ganz gezielt die Nähe Gottes suchen kannst, eine hohe Priorität in deinem Leben? Oder bist du mehr mit deiner Arbeit und mit deinen Hobbys beschäftigt? Ist dir anderes wichtiger, sodass du keine Zeit für den Gottesdienst hast? Oder ist dir anderes wichtiger, sodass du nur noch total müde und abgespannt im Gottesdienst sitzt? Wenn Jesus mein Hirte ist, dann kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Aber um das zu tun, muss ich Gottes Rhythmus von Arbeit und Ruhe annehmen. Wir müssen also lernen, unsere Arbeit nicht mit unserem Wert zu verwechseln. Und wir müssen lernen, dass wir auch mal Pausen brauchen. Und dann müssen wir auch noch lernen, das zu genießen, was Gott uns bereits gegeben hat. Und ich glaube, auch das fällt uns schwer. Gott hat uns nämlich unglaublich viel zur Verfügung gestellt. Aber wir sollen das, was wir von ihm bekommen haben, auch genießen und uns damit zufrieden geben. Schafe und Menschen richten den Blick viel zu oft auf das, was sie nicht haben und gerne hätten. Schafe sehen auf die andere Seite des Zauns und haben das Gefühl, dass das Gras auf der anderen Seite viel grüner ist. Sie versuchen daher, den Zaun zu durchbrechen und vergessen dabei total, dass sie der Hirte doch bereits auf die grüne Aue geführt und zum frischen Wasser gebracht hat. Menschen dagegen sehen auf den Besitz oder auf die Fähigkeiten anderer Menschen und sehnen sich danach. Wir werden unglücklich, weil wir das haben wollen, was andere haben. Oder weil wir das können wollen, was andere können. Und wir vergessen dabei das, was wir bereits von unserem Hirten bekommen haben. Denn er versorgt uns doch. Immer und immer wieder sind wir unzufrieden mit Gottes Gaben, weil wir denken, wir bräuchten, was wir nicht haben. Und dabei haben wir doch letztes Mal bereits gelernt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche und muss mir keine Sorgen machen. Wie schön ist es, Paulus' Einstellung zu diesem Thema zu sehen. Paulus schreibt in Philipper 4 in den Versen 12 und 13, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus ist es, der uns als Hirte zur Seite steht und uns gibt, was wir brauchen. Wenn wir mit der falschen Einstellung und dem falschen Blickwinkel an die Sache herangehen, dann verpassen wir es, uns an den grünen Weiden zu erfreuen und das frische Wasser zu genießen, das er bereits zur Verfügung gestellt hat. Auch König Salomo hat sich damit beschäftigt. Im Buch Prediger beschreibt er die Sinnlosigkeit eines Lebens abseits von Gott. Aber eines der Schlüsselthemen in diesem Buch ist auch das Genießen dessen, was Gott bereits für uns vorgesehen hat. Und deshalb lesen wir in Prediger 5, Vers 18, denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinem Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Salomo ermutigt uns dazu, dem Drang zu widerstehen, das zu erzwingen, was wir nicht haben. Stattdessen sollen wir uns an dem erfreuen, was Gott uns gegeben hat. Und der beste Weg dazu ist, dafür zu sorgen, dass wir unsere Augen auf den Hirten und nicht auf die anderen Schafe richten. Wenn wir anfangen, uns auf die anderen Schafe zu konzentrieren und darauf, was sie haben und was wir nicht haben, dann werden wir eifersüchtig, unruhig, unzufrieden und letztlich ruhelos. Und ganz ähnlich ist es nämlich auch bei den Schafen. Für Schafe ist die Anwesenheit eines Hirten wesentlich für ihre Ruhe und ihren Frieden. Wenn sich der Hirte seinen Schafen nähert und ihre Aufmerksamkeit erregt, dann vergessen die Schafe ihre törichten Rivalitäten und beenden ihre Kämpfe. Die Anwesenheit des Hirten macht den Unterschied in ihrem Verhalten aus. Sowohl bei Schafen als auch bei uns Menschen. Wenn Jesus mein Hirte ist, dann kann ich in seiner Gegenwart ruhen. Aber dazu muss ich das genießen, was er mir bereits gegeben hat. Jesus, mein guter Hirte, weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er will dafür sorgen, dass wir zur Ruhe kommen. Ruhe, die wir brauchen. Und Ruhe, die wir letztlich nur bei ihm wirklich finden können. Bist du bereit dazu, auf den grünen Weiden, auf die er dich geführt hat, und neben dem stillen Wasser, das er dir zur Verfügung stellt, zu ruhen? Dann hör auf das, was wir in diesem wunderschönen Schaflied lernen. Such deinen Wert nur bei Jesus, nicht bei deiner Arbeit. Akzeptiere die Pausen, die er dir verordnet hat. Genieße das, was er dir bereits gegeben hat, und sieh nur auf Jesus. Dann wirst du Ruhe finden. Amen.